Present Screen, der Filmpodcast über das Gestern und Heute.
Hallo zu Present Screen.
Es ist Folge 5.
Folge 5, diesmal als Ganzes wieder. Moritz, du hast dich jetzt schon selber vorgestellt, aber jetzt nochmal ganz offiziell. Er ist auch heute wieder dabei. Moritz, hallo.
Hallo Ibke. Ja, es ist tatsächlich schon die 5. Ausgabe, nachdem die vorherige ja ein Zweiteiler wurde, ungeplanterweise. Und ich habe sie auch als 3 und 4 dann betitelt. Daher freue ich mich umso mehr, heute eine schöne Runde Folge 5 präsentieren zu können. Ich bin excited, denn es geht um ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Aber vorher, Ibke, wolltest du noch etwas zur letzten Folge sagen?
Letztes Mal gab es eigentlich das Gefühl, war es so ein unglaubliches Rumstochern, was wir denn jetzt benennen wollen bei Jennifer Lynch. Und dann hat Sophia, unsere Social-Media-Beauftragte, nochmal erwähnt, dass das Wort dazu internalisierte Misogynie ist.
Ja, du also meinst das Ende von der Folge, als wir dann über Jennifer Lynch Standing so in der Industrie und so weiter geredet haben.
Genau, und auch das Beispiel aus Chained, wo halt auch die Frauen nicht gut wegkommen, dass man halt sagt, auch Frauen untereinander beißen sich weg, eben durch die Strukturen, durch die Strukturen des Systems, in dem sie leben. Und hatte ich das Gefühl, ein ziemliches Rumgestocher. Und man ist um diesen Begriff total gekreist. Deshalb Shoutout an Sophia, dass sie das nochmal erwähnt hat. Dass das das Wort war, was wir gesucht haben.
Genau, wir haben da relativ lange noch rumgeeiert am Ende und haben irgendwie diesen Begriff nicht gefunden, obwohl wir die ganze Zeit drüber geredet haben. Deswegen wollten wir das jetzt an dieser Stelle nochmal klarstellen, bevor wir es weitermachen mit unserer neuen Folge.
Genau, aber wir können auch, Moritz, hast du ja noch was zu sagen zur alten Folge? Du bist ja eigentlich, ich glaube, Jennifer Lynch ist so ein kleines Streitthema für dich gewesen.
Naja, nicht unbedingt ein Streitthema. Ich war ehrlich gesagt schon froh, als es vorbei war, da ich die Filme eben mit zunehmendem Ärgernis wahrgenommen habe, wo ich bei Boxing Calendar jetzt noch halbwegs irgendwo mich dafür erwärmen konnte. Bei den anderen beiden Filmen war ich einfach nur noch raus. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir heute ein Thema haben, was ich einfach sehr mag und was mir sehr am Herzen liegt und wo ich richtig Bock drauf habe und dass ich diesmal vielleicht nicht ganz so frustriert enden werde wie bei der letzten Aufnahme.
Ja, genau, dann können wir auch eigentlich direkt zum Thema übergehen. Das Thema ist ja heute Eurocrime, wo du ja Experte bist. Leute, die dich kennen, wissen, dass du ja riesiger Fan des italienischen Kinos bist, vor allem
auf jeden Fall.
60er, 70er und 80er, weiß ich gar nicht, Moritz, sind die 80er auch noch ein Thema für dich?
Auf jeden Fall. Ich meine, italienisches Genre-Kino, ist schon irgendwie, seit ich Filme gucke, war das für mich schon immer ein Thema. Und da fühle ich mich einfach sehr wohl, angefangen beim Italo-Western über den Giallo, dann halt eben zu Eurocrime und in den 80ern kam dann die große Welle an Horror-, Zombie- und Kannibalenfilme etc.
Ja,
da ist auch noch viel Interessantes bei rumgekommen, bis dann irgendwie die italienische Filmindustrie und deren Copycat-Methode einfach eben erfolgreiche Filme aus den USA nachzudrehen in billiger, aber stellenweise auch einfach in besser. Dieses System ist dann ja so ein bisschen kaputt gegangen im Laufe der 80er durch die Videokassetten und so weiter, haben sich die Filme alle nicht mehr finanziell rentiert und das war es dann auch. Und genau, heute reden wir, wie du schon gesagt hast, über Eurocrime, eine besondere Gattung, die irgendwie relativ unbedacht und wenig Beachtung gefunden hat. Ich habe diesbezüglich auch einen Einspieler vorbereitet.
We're here to talk about Italian gangster films.
Der Begriff Eurocrime beschreibt vor allem eine Welle an italienischen Polizei- und Gangsterfilmen, die im Laufe der 70er Jahre entstanden sind. Ähnlich gelagerte Filme entstanden dabei zeitgleich in Frankreich und vereinzelt auch in Deutschland, wodurch diese ebenfalls durch das Wort Eurocrime zusammengefasst werden. Der Mammutanteil dieser Filme entstand aber eben hauptsächlich in Italien, wodurch Eurocrime auch häufig als Synonym für Italo-Crime verwendet wird. Nachdem der Italo-Western gegen Ende der 1960er Jahre deutlich an Popularität verloren hatte, orientierten sich die italienischen Filmemacher beflügelt durch den Erfolg von amerikanischen Filmen wie The French Connection, Dirty Harry oder auch Der Pate um und produzierten massenhaft ihre eigenen, deutlich kostengünstigeren Versionen dieser Vorbilder. Inhaltlich erzählten die Filme verschiedene Crime-Stories auf beiden Seiten des Gesetzes, also entweder aus der Sicht der Polizei oder der Gangster. Dabei war das Genre zu Beginn seines Zyklus noch deutlich stärker bemüht, komplexere Themen wie Korruption im Polizeiapparat oder die Verstrickung zwischen Politik und der Mafia aufzuarbeiten und ernsthafte Diskurse über diese Themen zu führen. Als frühe Meisterwerke dieser Phase seien an dieser Stelle die Filme Das Syndikat von Regisseur Steno und Milano Kaliber 9 von Regisseur Fernando Di Leo empfohlen. Diese nachdenkliche Grundhaltung änderte sich allerdings im Verlauf der 70er Jahre und wurde zunehmend reaktionärer. Nach dem großen Vorbild von Dirty Harry präsentierte man nun knallharte Überbullen, die im Notfall auch das Gesetz in die eigene Hand nahmen, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Im Gegenzug dazu wurden auch zunehmend weniger Filme mit Kriminellen in der Hauptrolle produziert. Dieser Sinneswandel war dabei vor allem das Resultat einer stark angestiegenen Kriminalitätsrate in Italien und einer daraus resultierenden Frustration seitens der Bevölkerung. Besondere Popularität gewannen dabei die Polizeifilme von Regisseur Umberto Lenzi, der meistens den Darsteller Maurizio Merli als stahlharten Kommissario präsentierte, dessen Performance und eisiger Blick in Fankreisen auch heute noch kultig verehrt wird. Anders als der Italo-Westerner Giallo erhielt Eurocrime nie eine wirklich große internationale Aufmerksamkeit und wird filmhistorisch auch seitdem kaum berücksichtigt. Nichtsdestotrotz kam es in den 2000- und 2010er Jahren zu einem überraschenden Wiedererwachen dieses Genres. Daher nehmen wir uns heute die Zeit, werfen unseren Blick auf den Present Screen und untersuchen anhand von zwei Beispielfilmen, wie sich das Genre gehalten hat und wo vielleicht sogar eine Entwicklung stattgefunden hat.
Moritz,
ja,
das war jetzt dein Einspieler.
Ja.
Du hast ja eigentlich jetzt schon die Struktur, wie es heute mit bei uns laufen wird, vorgegeben. Wir gucken uns einen Eurocrime-Film an und gehen dann rüber in die 10er Jahre, wo es ein kleines Revival gab. Ja, willst du noch ein bisschen was erzählen dazu, weil du bist ja wirklich Experte da drin.
Ja, sehr gerne. Wie ich jetzt schon am Einspieler so ein bisschen angedeutet habe, Eurocrime ist so ein bisschen als Weiterentwicklung des Italo-Western entstanden. Der Regisseur Enzo G. Castellari, den man vielleicht kennen könnte, der hat zum Beispiel Inglourious Basterds gedreht, eben so ein italienischer Kriegsfilm, den ja auch Tarantino dann als Titelvorbild für seinen Film benutzt hat. Und er hat auch noch diverse echt.
Hat er nicht auch The Riffs gedreht?
Ja, The Riffs hat er auch gedreht, The Riffs 1 und 2, um genau zu sein. Und dann noch Italo-Western etc. Giallo hat er auch eingedreht. Aber er hat in einem Audiokommentar zu einem Film von ihm, der heißt Ein Bürger setzt sich zur Wehr, hat er im Audiokommentar gesagt, dass der dieses ganze Eurocrime-Ding für ihn wirklich so eine Weiterentwicklung vom Italo-Western ist, weil die Mentalität gleich geblieben ist, aber man hat einfach nur Colts und Pferde gegen Maschinenpistolen und Autos eben ersetzt. Aber im Kern geht es immer noch genauso zur Sache, wird wenig geredet, viel geschossen, viel Gewalt, exploitativ. Man kann ja auch schon beim Eurocrime-Genre, das war auch schon so ein bisschen so ein Vorläufer von dem 80er-Jahre-Actionhelden-Kino in Form von Rambo und Co. eben, weil es halt eben im Laufe der 70er-Jahre eben diese Entwicklung weg von den ernsten Themen und weg von der Sozialkritik und eher hin zur Gewalt- und exploitationhaften Darstellungen führte. Ibke, was ich dich fragen wollte, kanntest du vorher eigentlich irgendeinen Film aus dieser Gattung?
Das Ding ist, ich habe mich damit schon mal ein bisschen beschäftigt, weil, wie ein paar Leute ja vielleicht wissen, habe ich ja das Bahnhofskino in Moabit früher mitbetrieben. Also wir Kinder vom Bahnhofskino. Und da war auch schon mal geplant. Und das geht auch alles weiter nach Corona. Also ich bin zwar nicht mehr aktiv dabei, weil ich weggezogen bin, aber es geht alles weiter. Bisschen Cross-Marketing hier.
Wir verlinken mal die Webseite, Social-Media-Kanäle von wir Kinder vom Bahnhof Kino.
Genau. Nee, und da war schon mal die Idee, dass man sowas macht, wirklich, Eurocrime, und dann sollte auch noch eine Italo-Disco-Party unten im Slaughterhouse stattfinden. Ah, ja. Und das war dann auch zum ersten Mal, wo ich mich damit so ein bisschen mal näher beschäftigt hatte. Ein bisschen kannte ich das schon vom Hörensagen. Da habe ich mich ein bisschen näher damit beschäftigt, aber auch nie so tief jetzt wie du. Und ich kenne halt durch die Beschäftigung mit Fulci, kenne ich halt Syndikat des Grauens.
Ja gut, das ist ja zumindest schon mal ein Film. Syndikat des Grauens genau. Ist auch schon dabei, was so ein Endpunkt gewesen des Genres. Der kam ja 1980 raus, da war eigentlich das Genre auch schon wieder tot. Der Film ist ja auch ausgesprochen brutal und nimmt ja schon ein bisschen vorweg, dass Fulci eben danach seine sehr brutalen Splatter-Horrorfilme drehen wird. Ja. Ich habe einfach nur jetzt wo ich über das Thema eben nachgedacht habe, Eurocrime, ist mir halt irgendwie so ein bisschen aufgefallen, dass anders als jetzt zum Beispiel beim Italo-Western oder beim Giallo, gibt es irgendwie bei diesen italienischen Crime-Filmen, da gibt es nicht so diesen Vorzeigerfilm, der wirklich so auch filmhistorisch als relevant angesehen wird. Ich meine, Italo-Western hatte halt Spiel mit Lied vom Tod, The Good, The Bad and The Ugly, Django, Leichenpflaster, seinen Weg. Das sind ja alles so Filme, die tauchen auch in Filmwissenschaftsbüchern auf und werden da auch immer noch rezipiert. Beim Giallo ist halt vor allem eben Mario Bava und Dario Argento mit seinen Filmen, deren Filmen eben präsent. Aber im italienischen Crime-Film Da gibt es das irgendwie nicht. Und ich finde das ganz interessant, warum das so ist. Weil da gibt es tatsächlich auch einige sehr exzellente Filme. Ich konnte es mir auch im Einspieler echt nicht nehmen lassen, zwei meiner Lieblinge dazu erwähnen, die ich halt wirklich auch jedem sehr ans Herz legen kann, weil das wirklich ziemlich geiler Scheiß auch einfach entstanden. Aber auch viel Schrott wieder, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ich glaube.
Aber das ist.
Und ich habe halt so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube halt so ein bisschen, dass diesem Sektor, dieses Genre halt so ein bisschen die Einzigartigkeit fehlt. Das ist irgendwie zu nah an den amerikanischen Vorbildern schon fast wieder dran gewesen. Es ist halt auch noch sehr viel mehr in seiner Zeit eben verhaftet. Das ist so, diese Filme schreien halt 70er über alle Poren, weil die anders als im Italo-Western halt in der Jetztzeit sind. Und die haben halt auch nicht so eine überzeichnete Stilistik wie der Giallo, der ja das Ganze so ein bisschen zeitloser gemacht hat. Beim Eurocrime ist die Filme sind auch wirklich häufig einfach schmutzig und dreckig und mit Shaky Cam gedreht. Und da geht's dann richtig zur Sache.
Ich glaube auch, weil du mich gefragt hattest, ob ich schon mal sowas gesehen habe, weil es dann nicht so einen klassischen Kanon gibt, kann man sich das dadurch auch schwieriger erschließen, diese Filme. Also da bräuchte man wirklich jemanden wie dich, der sagt, die zwei sind richtige Klassiker. Und ich mit Blick auf Amerika fand ich auch spannend, man kann ja auch diese Ein-Mann-sieht-Rot-Filme, die ja irgendwie als Vorbild gelten, also jetzt nicht nur der Charles Bronson-Film, sondern so diese ganze Zeit mit Dirty Harry, die sind ja auch schwer einzuordnen. Das sind ja sehr, irgendwie sind das schon einfach Actionfilme und laufen unter dem Label Actionfilm, aber haben ja doch dann diese spezifischen Gestos und sind auch sehr radikal. Und was ich noch interessanter daran finde, und da kannst du gerne noch mal was dazu sagen, ein bisschen erleiden die Italo-Crime-Filme da ja auch das gleiche Schicksal wie ihre amerikanischen Vorbilder, weil so ein Film wie Rambo ist ja irgendwie noch links. Oder es geht auch darum, guck mal, hier kommt jemand zurück aus Vietnam und ist komplett fertig, kommt nicht klar mit dieser Welt und wird dann auch noch ausgestoßen. Und es ist ja wirklich häufig erwähnt worden, dass diese 80er-Jahre-Actionfilme eigentlich auch viel linker gestartet sind und immer reaktionärer wurden, bis es halt zu so einem Hurra-Patriotismus wurde. Und es ist ganz interessant, dass du erwähnst, dass diese Italo-Crime-Filme auch schon das andeuten. Also, dass irgendwie so, wir haben die amerikanischen Filme, Dirty Harry und Co., dann haben wir die Italo-Crime-Filme. Die Italo-Crime-Filme machen diese Entwicklung durch, dass sie immer reaktionärer werden. Und dann haben wir diese 80er-Jahre-Action-Filme, diese, ich nenne es mal Muskelprotz, oder ist ja nicht mal Muskelprotz, diese knallharte alles Niedermäh-Actionfilme, die auch diese Wandlung auch nochmal nachvollziehen, wie eben ihre Vorbildfilme, nämlich die Italo-Crime-Filme. Also, was denkst du denn darüber?
Ja, also grundsätzlich würde ich jetzt nicht sagen, dass die Italo-Crime-Filme wirklich ein Vorbild für die 80er-Actionfilme waren. Das war halt auch einfach ein Symptom einer Entwicklung dahin, dass man sich halt eben wegbewegt hat vom eher realistischeren, kritischeren, sozialkritischeren Kino, weg zu dieser Übermensch-Fantasie, die ja in den 80ern irgendwie total auch en vogue und in Mode war. In den 80ern hat ja auch dann dieser ganze Körperkult stattgefunden, dass irgendwie Bodybuilding auf einmal super angesagt war und plötzlich haben alle Leute Aerobic gemacht und Sport und das hat dieser Körperkult in den 80ern. Deswegen passt da auch irgendwie sehr gut rein, dass man dann so eine Faszination für so Übermenschen eben entwickelt hat in Form von eben Rambo ab dem zweiten Teil. Ist ja super interessant, dass er im ersten Film noch der relativ gebrochene melancholische Typ ist im zweiten Teil, dem zu diesem Übermenschen wird. Schwarzenegger hat ja auch eine ähnliche Entwicklung gemacht, nur eben über mehrere Filme weg. Sowas wie Terminator 1 war er ja noch der Böse und Terminator 2 war er ja auch schon dieser kultige Übermensch, auch wenn das schon in den 90ern war. Wo ich jetzt ja die Parallele vor allem zum Italo-Crime halt sehe, ist, dass die Kommissare da zu Beginn dieses Zyklus, der auch wirklich relativ kurz war, also ich glaube von 1968 bis 78, 79, 80 ging das auch nur, also das hat wirklich auch keine 10 Jahre gehalten. Zu Beginn waren halt die Protagonisten noch eben auch Menschen mit Ecken und Kanten, die auch irgendwie an dem System, in dem sie leben, verzweifeln. Also zum Beispiel jetzt das Syndikat, was ich auch im Einspieler erwähnt habe, da geht es halt eben auch um so einen Polizisten, der halt feststellt, dass es irgendwie so eine Selbstjustizgruppe, die irgendwie so rechte Tendenzen hat, bei der Polizei gibt, die irgendwie das Gesetz in die eigene Hand nehmen. Und der ermittelt halt gegen die und dann im Laufe des Films stellt sich halt immer mehr fest, dass es halt so eine totale Verzwickung bis in die Politik ist. Und am Ende stellt er halt fest, dass er diesen Fall nie wirklich auflösen werden kann. Das ist jetzt übrigens kein großer Spoiler, also keine Panik, Leute. Guckt euch den Film auf jeden Fall an. Ich habe jetzt auch wirklich nichts Entscheidendes vorweggenommen. Was witzig ist, warum ich das erzähle, ist Dirty Harry 2 Magnum Force, hieß der, glaube ich, hat einen ziemlich ähnlichen Plot, kam aber auch erst ein paar Jahre nach das Syndikat eben raus. Also da ist auf jeden Fall schon auch so eine gegenseitige Befruchtung hat da stattgefunden.
Ja, das ist, ich glaube, man kann abschließend zu sagen, weil du schon jetzt über das Jahrzehnt gesprochen hast, die 70er, als das ist, ich meine, Rambo 1, der glaube ich von 78, das ist ja die ausklingende Zeit der Studentenrevolten, der Vietnamkriegkritik. Und das spiegelt sich halt eben auch noch in den Filmen wieder. Und die 80er als eher konservativeres Jahrzehnt, in Amerika auch mit Reagan, kann man denn vielleicht als so eine gesamtgesellschaftliche Wandlung anerkennen, die man sowohl in den Filmen aus Italien sieht, als auch in den Filmen Amerikas. Also das ist, glaube ich, unsere Erkenntnis, die wir da aus dieser kleinen Reflexion rausziehen können.
Voll, also ich muss dich erst kurz korrigieren, Rambo First Blood ist von 1982, also es war schon in den 80ern, aber klar, gerade...
Vielleicht das Buch ist aus den 70ern.
Das kann sehr gut sein, das Buch kann aus den 70ern sein. Es kam doch, glaube ich, nicht so viel früher raus. Um darauf kurz zurückzugehen, es ist natürlich auch eine soziopolitische Entwicklung, die da stattgefunden hat und irgendwie die Filme sind ja auch nur eine Reaktion auf das, was um sie rum passiert ist, eben was sich kulturell verändert hat, die Reagan-Ära in den 80ern, irgendwie interessant, dass wir so viel über die 80er jetzt reden, dabei sind wir eigentlich wirklich tief und fest in den 70ern verwurzelt, aber es ist ja auch interessant, die 80er sind ja, ernten ja quasi, was in den 70ern gesät wurde. Ich meine, das 70er-Jahre Italo-Crime-Kino, also man sagt ja Euro-Crime, weil es schon hauptsächlich italienische Filme sind, aber Euro eben auch, weil in Frankreich und sogar Deutschland eben Filme entstanden sind. Vor allem
Blutiger Freitag zum Beispiel.
Blutiger Freitag von Rolf Olsen aus Deutschland, auch sehr empfehlenswerter Film. Im Französischen gab es in den 70ern vor allem diese ganzen Belmondo-Filme eben, die auch da in diese Kerbe schlagen. Aber französisches Kino ist halt insbesondere nochmal entscheidend, jetzt auch im Hinblick auf den ersten Film, wie vorhin schon angedeutet, Tödlicher Hass heißt der. Das ganze Kino von Jean-Pierre Méville aus den 60er Jahren, was dann wiederum ein Rückgriff auf den Film Noir aus den USA, aus den 40ern und so weiter war. Darauf bezieht sich jetzt Tödlicher Hass auch stark.
Ja, da können wir doch eigentlich, Moritz, weil du es schon so schön antiest, über Tödlicher Hass sprechen. Also wir sind jetzt straight im ersten Film, Tödlicher Hass mit Alain Delon.
Exactement.
Dann erzähl uns doch mal ein bisschen was davon.
Erstmal, ich möchte kurz erklären, warum wir ausgerichtet über diesen Film reden, weil es war eigentlich nur so eine Fügung des Schicksals und ich kann damit auf unsere zweite Folge zurückverweisen, denn der Film ist aktuell noch ungekürzt und super schön restauriert auf Netflix zu finden, was für mich eine regelrechte Sensation ist, denn Tödlicher Hass war so ein Italo-Crime-Film, den ich unbedingt mal sehen wollte, der aber wirklich nirgendwo ungekürzt und in guter Qualität aufzutreiben war und auf einmal ist dieser Film plötzlich auf Netflix gewesen und ich habe das halt eben gesehen und Ibke dann auch sofort gesagt, ja komm, da müssen wir jetzt eine Folge drüber machen. Da müssen wir jetzt irgendwie uns tiefer gehen mit auseinandersetzen, wenn man diese Chance schon hat. Aber bevor ich jetzt die Inhaltsangabe des Films mache, noch kurz was zu der Person hinter dem Film. Tödlicher Hass ist gedreht worden von Duccio Tessari. Das ist auch so ein totaler italienischer Allesmacher. Der hat in jedem Genre und in jedem Sektor rumgedreht. Der hat einen ganz guten Italo-Western gedreht, der heißt Eine Pistole für Ringo. Dann hat er noch Giallos gedreht. Also sein bekanntester Film ist wahrscheinlich Blutspur im Park, heißt der, mit Helmut Berger. Das ist auch ein ganz interessanter Film. Das ist so ein Giallo-Gerichtsdrama-Hybrid-Film. Auch ganz spannend. Passenderweise, um Tödlicher Hass jetzt einzuläuten, lese ich tatsächlich auch die Inhaltsangabe von Netflix vor, weil ich finde, die gibt den Film schon relativ kurz und knapp wieder. Denn Ein Auftragsmörder verlässt die Mafia und zahlt dafür einen schlimmen Preis. Um sich an seinen früheren Bossen zu rächen, ist ihm keine Entfernung zu weit.
Kurz und knapp.
Kurz und knapp. Und damit sind wir auch schon direkt im Film drin, weil inhaltlich gibt es da gar nicht mal so viel zu sagen. Wir haben Alain Delon, der eben den typischen Mafia-Killer spielt, der aussteigen will, weil er jetzt Frau und Familie hat. Wie das in der Mafia aber so ist, die finden das nicht so toll, wenn Leute da gehen. Und dann wollen sie halt eben Alain Delon, dessen Rolle übrigens Tony heißt, dann wollen sie halt eben Tony umlegen. Das geht aber schief und es trifft seine Frau und sein Kind. Dann ist Tony richtig angepisst und macht die alle platt. Und das ist auch eigentlich der Film.
Das ist der Film, ja. Moritz, direkt dazu. Glaubst du, es war schon so gedacht, weil natürlich Alain Delon denkt man sofort an Jean-Pierre Melville und der Samurai. Und wenn man ihn dann im langen Mantel dort durch die Straßen ziehen sieht, ist man auch im Kopf recht schnell bei der Samurai. Glaubst du, das war auch schon eine bewusste Entscheidung, dass man Melville, dass man Alain Delon ranholt für diesen Film, um diesen Rückgriff halt auch auf die Melville-Filme zu haben?
Ich glaube auch, dass eben der eiskalte Engel oder im Original eben Le Samurai das eindeutige Vorbild für diesen, für eben tödlicher Hass ist. Dass man Alain Delon besetzt hat, ist überhaupt kein Zufall. Man wollte auf, ich bin mir jetzt beziehungsweise erstmal auf jeden Fall diesen Rückgriff machen wollte. Thematisch und inhaltlich ähneln sich ja beide Filme auch so ein Stück weit. Wobei es halt eben in der Eiskalte Engel von Melville, da geht es ja wirklich darum, dass er so ein einsamer Getriebener ist, der überhaupt keinen Platz mehr finden kann. Wo es in tödlicher Hass ist einfach so straighte Rache-Story.
Also ich finde auch stilistisch ist Melville natürlich noch um einiges unterkühlter.
Ja.
Also, das muss man sagen. Ich finde, direkt mal jetzt auch dazu, ich fand jetzt bei Tödlicher Hass, weil ich, wie gesagt, das war für mich auch alles recht neu. Natürlich, Les Samurai, Melville, das kenne ich. Aber ich bin halt jetzt nicht so firm mit Italo-Crime wie du. Ich habe jetzt also diese politischen Untertöne, waren da für mich jetzt nicht so krass drinne tatsächlich in dem Film.
Es gibt nicht so dieses krasse Thema in dem Film. Es wird so ein bisschen angedeutet, denn der Film spielt ja zeitweise dann auch, ich glaube, es war Sizilien, wo es ja auch darum geht, dass Alain Delon seine Familie besucht, die irgendwie auch schon ewig mit der Mafia verstrickt war und sogar eben der Dorfpfarrer und damit eben auch repräsentativ die Kirche eben ist mit diesen mafiösen Strukturen verbunden. Das spielt ja vor allem am Ende des Films nochmal eine große Rolle, aber so richtig diese inhaltliche politische Auseinandersetzung mit wirklichen Umständen in Italien gibt es in Tödlicher Hass nicht.
Ja, das stimmt. Aber das stimmt, diese Verknüpfung mit dem Alltagsleben, das fand ich auch auffällig. Und eben auch die Kirche, dass der Pfarrer auch weiß, irgendwie als er aussteigen will, sagt er ja auch, okay, du hast dich jetzt endlich für den Weg frei von Sünde entschieden. Aber es scheint ja trotzdem so, dass obwohl der Pfarrer weiß von diesem sündigen Leben, der dort ihn jetzt nicht verstoßen hat. Aber auch vielleicht doch typisch katholisch, dann beichtest du halt all deine Auftragsmorde und dann ist auch wieder gut.
Ja, ich meine, so ein gewisser Erzkatholizismus durchzieht dieses ganze italienische Genre-Kino. Da wird sehr oft mit religiösen Motiven gearbeitet. Ja. Es ist hier auch hier wieder so, auch wenn ich es ehrlich gesagt bei Tödlicher Hass so ein bisschen aufgesetzt fand, weil es halt irgendwie so gefühlt 4/5 des Films keine Rolle spielt, aber am Ende wird es dann nochmal religiös so ein bisschen.
Ja, das stimmt.
Was man auf jeden Fall bei Tödlichem Hass sehr zugute halten muss, der Film hat halt eine super lineare und stringente Handlung, aber nutzt das halt eben auch, um wirklich ordentlich nach vorne zu preschen. Der ist wirklich für einen Film dieser Zeit super temporeich. Es passiert sehr viel. Es gibt...
Voll, voll. Und jetzt auch rückgreifend auf unsere Netflix-Folge. Das war jetzt wirklich so ein Film, wo ich sagte, so wunderschön, von 73 ist der. Das ist irgendwie flott und es wird auch nicht so viel geredet. Es wird auch wirklich was gezeigt. Und ich habe das Gefühl, der Film erzählt halt auch einfach noch recht klassisch über Bilder.
Ja, auf jeden Fall. Also bildlich ist dieser Film auch total schick fotografiert, gefilmt, wie man es nennen will. Es gibt wirklich etliche Einstellungen, die einem im Kopf bleiben. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo er diesen einen Typen, von den Mafiosi dann, von den hohen Tieren der Mafia eben in so einem Zug erschießt. Dann gibt es eine tolle Einstellung,
Ja, das ist cool,
wo es eine Außenaussicht durch das Fenster im Zug und in das Zugabteil und Lord Delon, also Tony, erschießt diesen Mafiosi von innen raus und wir sehen halt die Fensterscheibe zerspringen, weil wir mit der quasi aus Sicht der Kamera draußen am Zug dran kleben und das sieht echt
ja.
krass aus.
Und ist doch auch noch so, dass der Zug fährt doch noch weiter und man sieht, wie diese Leiche noch irgendwo gegen
Ja,
scheppert
genau, die Leiche
eigentlich.
hängt dann so halb aus dem Zug raus und wird da irgendwie noch gegen in so einem Tunnel eben gegen die Tunnelwände geschliffen und so weiter. Also ist auch ein ziemlich brutaler Film, muss ich sagen. War in Deutschland
Ja, der
auch.
war ja auch, genau,
War indiziert, wolltest du
beschlagnahmt,
gerade
oder?
sagen. Nee, beschlagnahmt
Indiziert
nicht.
oder?
Indiziert war
Okay.
er. Ich weiß auch gar nicht, ob diese Indizierung jemals so offiziell aufgehoben worden ist. Der ist einfach auf Netflix aufgetaucht.
Ja, vielleicht ist er jetzt verjährt. Einfach, also wenn da keiner sich drum gekümmert hat, dass da ein Nachindizierungsantrag ist, glaube ich, verjähren die Indizierung auch.
Ja.
Also es gibt so ein paar Argento-Klassiker, die außerhalb von Deutschland auf Netflix sind, aber halt durch die Indizierung hier nicht.
Ja, bei Argento ist vieles noch indiziert. Ich glaube, Tenebris sogar beschlagnahmt.
Ach, krass. Ja, also was ich auch nochmal sagen soll bei Tödlicher Hass, das hat so eine, es ist so eine classy Action. Irgendwie, das ist, es gibt ja am Anfang schon diese geilen Verfolgungsjagden und da gibt es halt nicht 100 Jump Cuts, sondern es ist, doch nicht Jump Cuts, einfach schnelle Schnitte, sondern die fahren halt irgendwie einfach flott hintereinander her. Es ist alles sehr stringent und es hat so eine Coolness irgendwie. Es ist so eine Coolness wie, das ist auch so ein Film, den wir, glaube ich, beide mögen und wo ich auch ein bisschen Kontakt hatte mit Eurocrime, ist hier Zinnsärge für die Goldjungen, weißt du?
Ja, das war auch so ein deutscher Ableger des Genres quasi, wo auch italienische Koproduktion auf jeden Fall vorhanden war.
Genau, mit Henry Silver. Und da gibt es am Ende diese super geile Bootsverfolgungsjagd, die auch wirklich ist, so wo ich sage, ey, Leute, vielleicht ist das nicht eure Art von Kino, aber diese Bootsverfolgungsjagd, die ist einfach über Kritik erhaben, weil die einfach cool ist, wie sie da in Hamburg mit den Booten hin und her jagen. Und dieses Feeling hatte ich bei dem Film auch immer wieder mal. Das ist so diese coole, classy Action ist, wo man einfach so schnell hinterher und dann geht er in die Kirche und man sieht auch gar nicht, wie er die erschießt, sondern findet später die Leichen. Und was man ja auch, glaube ich, bei dem Melville-Film so interessant findet, der wird einfach aus dem Nichts geschossen. Also die Leute reden plötzlich Knarre, Peng. Es ist so eine Gewalt aus dem Nichts, die halt auch so dieses Unterkühlte nochmal unterstreicht.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Film, der zögert halt nicht, der zwinkert nicht immer mit den Augen, der geht einfach komplett straight durch, was ja auch sehr gut zu seinem Protagonisten passt. Das ist ja schon fast so eine expressionistische Umgangsform dann. Eben das, was wir sehen, den Film aus quasi der Welt des Protagonisten, der eben auch nur noch nach vorne kennt und genauso analog dazu
Ja.
verhält sich halt eben der Film. Das ist schon ziemlich cool gemacht, auf jeden Fall.
Und es ist auch irgendwie so dieses klassische, er hat ja auch in dem Sinne irgendwie auch nicht so ein klassisches Innenleben. Also es ist ja auch typisches Alain Delon-Schauspiel. Man guckt halt in dieses melancholische Gesicht und projiziert dort seine eigenen Gedanken und Gefühle einfach rein. Also es ist ja ein bisschen auch was Ryan Gosling heutzutage auch noch macht und wo Alain Delon halt ein Vorläufer von ist.
Ja, auf jeden
Und das
Fall.
gefällt mir unglaublich gut. Also es ist so, das ist so die Art von Schauspiel, die mir total gefällt, was mit so einer Leerstelle spielt, wo wir uns dann selber reinprojizieren müssen. Was ja auch typisch fürs Filmschauspiel ist, weil halt solche Nahaufnahmen im Theater gar nicht möglich sind.
Nee, das stimmt. Im Theater muss man auf jeden Fall expressionistischer auch vom Schauspiel aus agieren. Im
Ja,
Film.
ist halt der Klassiker, die Person in der letzten Reihe soll es halt auch noch mitbekommen. Und da ist halt so ein Spiel wie Alain Delon macht halt gar nicht möglich. Ich bin so. Ja, irgendwie sind wir, glaube ich, beide einfach. Ich glaube, wir finden beide einfach gut den Film. Der ist
Der
flott
ist
und cool.
ziemlich straightforward, flott und cool. Der macht einfach nicht viel falsch. Außer, was ich halt vor allem kritisiere, die Dramaturgie ist halt wirklich egal ab einem bestimmten Punkt. Ich meine, so diese ganze Rache-Story wird halt in den ersten 30 Minuten etabliert und danach folgt der Film eigentlich auch wirklich nur noch Lord Delon, also Tony, wie er einen nach dem anderen irgendwie erst observiert und dann auflauert. Und das wird kreativ gemacht, aber es gibt halt überhaupt keine Spannungskurve mehr so richtig.
Ja, und das andere, was man halt auf jeden Fall kritisieren sollte oder kritisch beäugen muss, der Film hat ja schon auch eine krasse Misogynie, die wirklich wo man ganz oft der bei Filmen sagt, ja, hier gibt es vielleicht noch den zweiten Blick und sieh das mal so, muss ich bei dem Film wirklich oft schon sagen. Also die, mit was für einer Schaulust dort Frauengewalt angetan wird, ist schon krass. Also es ist schon so, es wird schon etabliert, dass Tony der ist, der diesen Frauen dann auch immer hilft. Weil die werden halt von den Mafia-Schergen immer übelst zugerichtet. Und Tony ist auf jeden Fall der, der da am meisten Gefühl zeigt. Also hier nutzt man es schon, ihn als Good Guy zu etablieren. Aber diese Szenen sind wirklich so ausgewalzt, dass das schon sehr einfach pure Schaulust
ist. Ja, du meinst, es gibt ja in diesem Film zwei Szenen, wo halt eben zwei verschiedene Frauen wirklich gefühlt minutenlang zusammengeschlagen werden. Und das ist irgendwie auch, ich meine, so misogyne Themen sind halt im italienischen Genre-Kino immer da gewesen. Das Toll. Ist unangenehm und vor allem aus heutiger Sicht ist das schon auch, muss man da auch irgendwie eine kritische Haltung zu beziehen, auf jeden Fall. Aber so extrem wie bei dem Film habe ich es tatsächlich selten erlebt, weil es wirklich zu rein Schaulust wird da irgendwie Gewalt angetan. Die Frauen haben ansonsten noch überhaupt keinen Charakter oder so. Die sind einfach nur in diesem Film, damit ihnen Leid angetan wird. Es nimmt jetzt nur einen relativ kleinen Raum in dem Film tatsächlich ein. Es sind eben nur diese zwei Szenen, aber die sind wirklich sehr unangenehm mir im Kopf geblieben auch. Da bin ich voll bei dir. Ja.
Also es ist auch so ein bisschen, ich glaube, wir beide sind ja auch große Fulci-Fans. Und ich habe das Gefühl, selbst bei Fulci, dem ja auch immer auf Misogynie vorgeworfen wird, dass selbst da bei ihm das irgendwie doch ein bisschen doppelbödiger ist oder irgendwie komplexer oder man zumindest sagen kann, ja, hier geht es auch ums Spiel mit extremen Bildern und auch mit einer extremen Körperlichkeit und das hat dieser Film irgendwie gar nichts, sondern man sieht einfach nur, wie Frauen schlecht behandelt werden.
Ja, bei Fulci ist es halt so, dass er auch eben grundsätzlich Männer sehr schlecht behandelt in seinen Filmen. Und so komisch.
Ja, die kommen auch nicht gut
weg. Kommen immer gut für ihn. Fulci ist da einfach total menschenfeindlich, in Anführungszeichen, weil für ihn die Protagonisten und Protagonisten dann echt nur wie so Puppen sind, die er da ins Grauen schickt. Das ist ihm da, das sticht dann aber halt nicht so sehr raus, dass jetzt irgendwie die ganzen Grausamkeiten nur Frauen angetan werden. Und klar, es ist ein ziemlich schmaler Grat, wo da jetzt irgendwie, wo man halt sagt, okay, jetzt im Falle von tödlicher Hass, das sind ja auch irgendwie Mafia-Schergen und die sind halt auch böse und diese Szenen, die sorgen ja auch dafür, dass wir als Zuschauende eben Hass auf die mitentwickeln und macht die halt nochmal sehr viel bösartiger. Aber nichtsdestotrotz ist bei dem Film eindeutig eine Grenze überschritten worden, wo man sagt, nee, das kann man durch nichts eigentlich rechtfertigen.
Ja, es ist halt wirklich so, ich würde trotzdem, also jetzt nicht, dass Leute denken, dass wir jetzt dafür appellieren, jetzt diesen Film in den Giftschrank zu stellen, sondern nein, man soll den schon gucken und auch gut, dass der jetzt ungeschnitten verfügbar ist, aber man muss sich dem halt bewusst machen und dann darüber auch ein Bild machen.
Ja.
Und sollte es noch kritisch beugen und auch nachdenken, wie halt damals noch diese Schaulust nochmal ganz anders funktioniert war und dass da halt damals noch gar nicht so kritisch beäugt wurde.
Ja.
Ist halt auch ein Produkt seiner Zeit
einfach. Ja, wie gesagt, wir finden den Film ja beide echt gut und auch in Anführungszeichen empfehlenswert. Wenn man diese Art Kino mag, wird man da definitiv auch Spaß mit haben. Aber ist es mir dennoch wirklich wichtig, dass man eben diese beiden Szenen so ein bisschen ausklammert und sagt, nee. Voll. Das ist jetzt nicht so, dass der ganze Film dadurch ruiniert ist, natürlich. Aber das ist halt eh immer so ein Thema für mich im italienischen Genre-Kino. Der Umgang mit Frauen ist halt wirklich schlimm in vielen Fällen. Und
ja.
Aber es ist halt irgendwie so eine bittere Pille, die man dann auch schlucken muss. Das ist irgendwie so eine sehr schizophrene Haltung von mir, stelle ich gerade fest. Weil einerseits mag ich dieses Kino total gerne, aber gerade diese Thematik, das ist für mich immer noch so ein bisschen so, naja, das muss ich dann auch irgendwie so ein bisschen ausblenden, wenn ich die Filme gucke.
Ja. Oder du lernst diese Filme noch mal ganz anders kennen, irgendwie, die halt, das ist ja auch, ich sag mal so, Fan von was sein oder ein krasses Interesse an was zu haben, heißt ja auch nicht mal, dass man das jetzt komplett blindlings abfeiert. Also das ist ja auch, ist ja bei vielen Themen so. Erstmal ist ja dein Interesse da, aber es heißt nicht, dass du diese Filme jetzt aufs Blut verteidigst und alles geil findest. Also wir sind ja hier nicht der Star Wars Fackelschwing-Fanmob.
Nee, klar. man kann ja trotzdem Dinge eben mögen, aber eine kritische Haltung dazu bewahren.
Genau, voll. Und ja, das tolle Spiel von Alain Delon ist ja trotzdem da.
Ja, und vor
Das kann ich
allem
ja trotzdem
eben
erwähnen.
die Inszenierung. Ich finde auch das Ende tatsächlich ganz spannend von Tödlichkeit. Ich weiß nicht, ob
Das
wir.
ist doch wie Carlitos Way. Musstest du doch an Carlitos Way denken?
Ja, so ein Stück weit schon.
Oder ich muss noch so an Scarface denken, weil es ja schon ist, okay, der irgendwie versucht, noch moralisch integer in dieser Welt zu sein, der ist zum Scheitern
Es ist
verurteilt.
ja wirklich ganz interessant. Also, für alle, die den Film jetzt nicht gesehen haben, wir reden jetzt nochmal kurz über das Ende, spult sonst, keine Ahnung, ein paar Minütchen vor, wenn ihr das Ende nicht hören wollt. Am Ende ist ja
Guck,
wirklich.
da seid ihr eh hier falsch
Man
bei
stimmt, seid ihr
uns.
eh ja falsch. Ist eigentlich auch egal, dieser Film lebt wirklich nicht durch seine Handlung, sondern mehr wirklich durch seine Schauwerte und seine Inszenierung eben. Aber es ist ja so, jetzt am Ende von Tödlicher Ass, dass eben Tony da diverse Mafia-Bosse um die Ecke gebracht hat.
Ja, es läuft eigentlich recht gut für
Aber
ihn.
dann kommt halt irgendwie sein alter Kumpel von der Mafia um die Ecke, der quasi der Letzte auf seiner Liste wäre und sagt eben, nee, Tony, lass mal wieder Freunde sein. Und
Ja,
lass mal
sein
gut
Ex-Boss
sein.
ist
Ja, dein
das, ne?
Ex-Chef eben, Richard Conte
Ja.
gespielt. Der sagt dann, nee, Tony, lass mal gut sein. Jetzt ist auch wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Und wir laden dich jetzt, der lädt ihn ja jetzt dann zur Hochzeit von seiner Tochter ein. Was auch so ein interessanter Verweis auf der Pate ist tatsächlich, ist mir im Nachhinein aufgefallen, weil der Film beginnt. Der Pate beginnt ja auch mit der Hochzeit von
Ja.
der Tochter von Don Corleone. Und hier endet der Film mit der Hochzeit. Aber diese Hochzeit ist dann halt auch nur eine Falle und Tony wird dann vom Pfarrer erschossen.
Nee, er wird doch nicht, er wird doch von seinem Ex-Chef erschossen. Der fährt doch mit dem Auto vorbei.
Nee, die gehen zusammen aus der Kirche raus, glaube ich.
Der Pfarrer
Der ist
ist
da.
Teil der Pfarrer ist Teil der Falle.
Genau, er fährt dann am Auto
Ah, ja,
vorbei und er
stimmt.
freut sich. Der Pfarrer hat ja auch vorher noch mit ihm geredet und gesagt: So, ja, Toni, geh da hin, wird alles gut. Und dann stellt sich ja am Ende raus, auch der Pfarrer war die ganze Zeit Teil von diesem mafiösen Komplott und diesem Konstrukt und es führt dann auch zu seinem Ende. Der Film endet dann auch, er wird einfach
Ja, der ist
angeschossen.
einfach
Er hört
vorbei, auf
einfach auf,
jeden. Das ist auch geil,
hat auch keinen
ist auch
Abspann,
geil.
hört einfach auf.
Zack, fertig.
Ja.
Ja, okay, das ist dann doch mal so ein bisschen kritische Dings. Ich meine, wenn wir wieder bei Fulci sind, Fulci war ja auch extrem kirchenkritisch.
Ja, es ist immer allgemein, die katholische Kirche aus dem italienischen Kino aus die auseinanderzuhalten. Ich spreche jetzt auch vor allem über dieses Ende. Zum einen, weil ich nochmal den Film kritisieren will, dafür, dass ich über diesen Sinneswandel von Delore ist ja dann auch irgendwie da mit allen wieder cool sein will am Ende. Nicht ihm nicht
Also mit
abge.
seiner Rolle, mit
Ja,
Toni.
mit Tony, ich habe es ihm halt nicht abgekauft. Ich finde, es kam sehr plötzlich. Irgendwie, nachdem er da einen nach dem anderen kaltblütig umgelegt hat, am Ende kommt sein alter Chef in die Ecke und sagt, alles wieder gut. Dann sagt Tony nach dem Gespräch mit dem Pfarrer, ja, okay, alles wieder gut. Das geht sehr plötzlich vonstatten.
Ja, voll, aber das ist so andererseits, ich bin, wie gesagt, ich bin ja irgendwie großer Fan von diesen Leerstellen. Diese Filme ja auch lassen, weil sie halt nicht stundenlang reden und mir jede Gefühlsregung erklären in Gesprächen oder Off-Kommentaren, sondern einfach dieser Typ ist halt, wir haben da überhaupt keinen Innenblick. Und bei mir war es so beim Gucken, dass ich dachte, ja, weil der Film mir jetzt auch nichts anbietet, wie dieser Sinnungswandel kommt, schuster ich mir das vielleicht auch selbst zurecht und denke mir, ja, vielleicht sind menschliche Regungen eben auch so komplex, dass da auch vielleicht die Sehnsucht da ist nach, ich möchte jetzt vielleicht auch dort Frieden schließen oder, weil man sieht ihn ja auch immer alleine in Hotelzimmern, dass er auch einfach sagt, er hat nichts außer diesen Krieg. Und vielleicht ist es da noch so, wenn ich jetzt die umgebracht habe, ich dachte die ganze Zeit beim Film, das führt ja ins Nichts. Also es führt ja nur dazu, er wird die alle umbringen und dann wird er wahrscheinlich sich auch selber umbringen, weil er nichts hat.
Ja, also.
Also er ist so leer und er lebt ja auch nur noch, diese Rache gibt ihm ja richtig nochmal einen Lebenssinn, weil ja seine Familie tot ist, die vorher sein Lebenssinn war. Und deshalb dachte ich, ja, okay, das ist dann vielleicht auch so super interessant gedacht, dass man sagt, er sucht jetzt doch irgendwie nochmal den Frieden oder vielleicht ist da doch noch eine kleine Sehnsucht da, diese Ersatzfamilie Mafia nicht komplett zu verlieren. Und weil der Film halt mich nicht redeschwanger zuballert mit Erklärungen, kann ich mir das eher zusammenschustern.
Ja,
Oder was denkst du dazu, Moritz?
Ja, das ist eine interessante Perspektive. Für mich war halt wirklich am Anfang des Films wird dieses Fass aufgemacht, ihm wird einfach seine Frau und seine Tochter genommen,
Sein
gleichzeitig.
Sohn.
Quatsch, sein Sohn, mein Fehler. Die werden ihm durch einen Anschlag genommen, der eigentlich ihm gegolten hat, und daraufhin ist er halt sauer und will alle umbringen. Und es wird dann halt wirklich so erzählt, dass er wirklich eben diesen tödlichen Hass empfindet, wie auch der deutsche Titel eben ist, dass ihn nichts
Auf
aufhalten
jeden.
kann, dass er da wirklich gnadenlos auch keine Gefühle mehr hat und einfach alle niedermäht. Und dann am Ende kommt dieser Wechsel mir viel zu plötzlich, dass er dann doch irgendwie, ich meine, der lernt dann ja auch irgendwie eine neue Frau kennen, was auch super nur grob umrissen wird, und ob er dann irgendwie mit seiner Familie, ob er sich dann zurückerinnert, dass er ja schon irgendwie vielleicht doch wieder ein neues Leben führen könnte, obwohl das nicht für möglich gehalten wird. Das sind eigentlich tatsächlich super interessante und komplexe Themen, aber es wird einfach viel zu grob umrissen. Ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ich gebe dir ja auch recht, der Film ist ja primär auch ein Actionfilm. Deswegen ist es jetzt auch nicht so dramatisch, dass da jetzt die komplexen Gefühlswelten nicht so in ihrer Komplexität dargestellt werden.
Ja, oder ich meine halt, für mich ist auch einfach diese Nichtdarstellung von, eröffnet sich für mich dann auch erst die Komplexität, wenn halt diese Darstellung der emotionalen Komplexität fehlt. Also ich finde das eh immer schwierig, wenn man sagt, oh ja, das ist dann auch schnell so typisch Hollywood-Oscar-Kino. Oh ja, der hat sich die Seele aus dem Leib gespielt, das ist jetzt richtig deep, weil der da alles offenbart hat. Und manchmal ist das Schweigen eigentlich so die krasseste emotionale Reaktion.
Ja, das hast du sehr schön gesagt, auf jeden Fall.
Ich merke gerade, wie doll ich Fan von Alain Delon
Ist auch, also hatte ja auch wirklich seine Phase, wo er viele gute Sachen und so weiter gedreht hat. Inzwischen, glaube ich, sehr unangenehmer Typ auch geworden. Oder war es damals auch? Ich glaube, der war schon damals ein sehr unangenehmer Typ. Aber
Ja.
da trennen wir jetzt einfach mal Kunst und Künstler.
Voll. Ja, Moritz, möchtest du noch zu Tödlicher Hass? Also ich merke auf jeden Fall, wenn wir beide den Film gut finden, dann reiben wir uns halt auch nicht so dran, so doll da dran.
Nee, wie gesagt, tödlicher Hass ist da auch viel zu
Wir mögen den
stringent.
beide
Wir finden
irgendwie.
ihn
So, wir,
beide gut. Ich
ja.
denke, wir würden ihn auch beiden empfehlen. Wie gesagt, es gibt diesen Disclaimer mit der Misogynie in dem Film. Das ist halt einfach wirklich unangenehm und Thema für sich. Aber wenn man da halt eine kritische Haltung zu bewahren kann, kann man den Film sehr gut gucken.
Ja, und vielleicht würdest du jetzt als Italo-Crime-Fan sagen, das ist jetzt ein Einstiegsfilm in dieses Genre. Ich meine, es gibt ja auch schon diesen Überbullen, diese Figur, die du schon erwähnt hast. Es gibt so ein bisschen Sozialkritik mit der Kirche.
Ja, es
Oder
steckt.
würdest du sagen, guckt lieber einen eurer krassen, der Klassiker, die du
Also
erwähnt
ich
hast, als
würde ihn
Einstieg?
jetzt nicht als Klassiker des Genres einstufen. Du hast recht, das ist tatsächlich so ein Film, der so sehr im Wandel ist. Da steckt ja auch viel Joppe Melville eben drin. Da steckt aber auch viel von diesem brutalen Exploitation-Kino aus Italien der späteren 70er irgendwie schon drin. Die treffen auch wirklich so zwei Welten aufeinander. Es gibt so ein bisschen Sozialkritik, also Kritik an der Kirche in diesem Falle jetzt nur. Es ist vielleicht wirklich ein ganz guter Einstiegsfilm, deswegen fürs Genre, weil man da eben auch auf viele Referenzen, die man vielleicht schon kennt, eben stößt. Also viele Leute haben ja Melville zum Beispiel geguckt oder kennen Lordi Law aus anderen Filmen. Und der Film ist halt auch sehr edel gefilmt und inszeniert und hat jetzt auch nichts von diesem sehr dreckigen, was es in anderen Vertretern gibt. Ich würde ihn jetzt, wie gesagt, nicht zu den ganz großen Klassikern des Genres zählen. Ich würde wirklich sagen, als Einstiegsfilme, die beiden ich auch im Einspiel erwähnt habe, eben das Syndikat und Milano Kaliber 9, weil die sind beide sehr leicht zu bekommen erstmal. Die gibt es in sehr guten Blu-rays, auch in Deutschland. Oh,
Auch im
nicht
Mediabook?
im Mediabook, leider nicht.
Ah.
Nicht im Mediabook.
Hardbox?
Hardbox auch nicht. Kannst du einfach dir für 15 Euro irgendwo im Elektrofachhandel deines Vertrauens kaufen. Sind beides
Okay.
sehr gute Filme. Der eine ist eben Polizeifilm, der andere ein Gangsterfilm. Mit denen fährt man auf jeden Fall besser. Aber Tödlicher Hass kann man auf jeden Fall auch mitgucken, zumal der ja aktuell eh auf Netflix ist. Also wenn ihr da Zugang habt, dann Leute, guckt den ruhig mal an. Könnte sich schon sehr lohnen.
Aber guck mal, Moritz, auch schön. In der zweiten Folge haben wir noch so Netflix-Bashing betrieben. Und jetzt empfehlen wir schon Filme auf
Es ist ja auch geil,
Netflix.
dass Netflix sich irgendwie
Das ist ja
diesem. Ich
cool.
weiß, ich habe immer noch keine Ahnung, warum der Film da ist und was da jetzt die Hintergründe sind, aber das muss ich sagen, kann ich auch ja Netflix mal loben, wenn man dann irgendwie so verschollene Filmperlen so Menschen zugänglich macht und sich wirklich sogar auch Mühe macht, die zu restaurieren. Gut, es wird wahrscheinlich irgendeine italienische Firma gewesen sein, die den restauriert hat, aber das Netflix dann sagt so, ja, dann zeigen wir den jetzt, um da irgendwie mehr Programmvielfalt zu haben. Das kann man ja auch mal loben. Man muss ja da auch nicht immer nur drüber meckern.
Ja, also würden wir jetzt sagen, Tödlicher Hass, guckt euch den gerne an, und wenn ihr euch näher mit Eurocry beschäftigen wollt, ist das auf jeden Fall eine gute Ergänzung zu den Klassikern.
Wir werden auch auf jeden Fall irgendwann noch eine Podcast-Folge machen über eben dann auch Poliziotescos, eben die italienischen Polizeifilme, weil da ist auch nochmal ein spannendes Thema. Jetzt nicht demnächst, aber irgendwann bin ich mir ziemlich sicher, werden wir auch auf dieses Thema nochmal zurückkommen.
Wenn wir das hier 20 Jahre machen, kommt das bestimmt irgendwann mal vor.
Ich glaube nicht, dass es 20 Jahre dauern wird, aber ich tease das schon mal an. Das wird auf jeden Fall noch passieren.
In 10 Jahren dann.
Ja.
Gut. Ja, Moritz, dann würde ich sagen, wir gehen rüber zu dem zweiten Film aus den 10er Jahren.
Genau, wir machen einen riesen Zeitsprung.
Weil es ja, ja, du kannst ja mal, bevor ich den Film ein bisschen näher vorstelle, mal erzählen von diesem Revival der 10er Jahre.
Es ist total skurril irgendwie gewesen. Irgendwie so 2000, in den 2000er Jahren gab es irgendwie diverse Serien über eben Mafia-Kriminalität in Italien. Aus Italien kommen diese Serien natürlich auch direkt. Ich habe mich damit auch nie so weit es geht beschäftigt, weil ich ja nicht so der große Seriengucker bin. Aber daraus sind dann auch diverse Filme eben entstanden, wie jetzt eben Suburra, über den wir gleich noch ein bisschen reden werden. Und da sehe ich halt einfach ganz klar diese Weiterentwicklung des italienischen Gangsterfilms aus den 70ern, dass man da irgendwie sehr viele Motive und so weiter auch aufgreift. Wir werden auch gleich jetzt feststellen, dass man beide Filme schon überraschend gut miteinander vergleichen kann, dass es da schon Parallelen eben gibt. Deswegen war ich da sehr interessiert daran, mal beide Filme Rücken in Rücken zu besprechen und zu gucken, wo hier eigentlich die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede liegen und wo halt eben sich das Genre da auch weiterentwickelt hat.
Ja, okay, dann legen wir los mit Suburra von 2015 von Stefano Sollima, und ich lese da mal einen kleinen Pressetext zuvor, der auch ein bisschen länger ist als deine schöne kurze Knappe ein. Story-Wiedergabe von Netflix. Geht los. Die Apokalypse steht unmittelbar bevor. Vom Rande Roms bis zur Küste von Ostia soll ein millionenschweres Bauvorhaben aus Hotels und Casinos entstehen. Korrupte Staatsvertreter, mächtige Mafia-Clans und sogar einige Würdenträger des Vatikans haben sich dafür zu einer unheilvollen Allianz vereint, an deren Spitze mit dem skrupellosen Samurai ein mächtiger Pate alle Strippen fest in eigener Hand hält. Als im Strudel aus Erpressung und Mord die Dinge zunehmend aus dem Ruder laufen, entbrennt ein unerbittlicher und für etliche Beteiligte tödlicher Machtkampf. Wow.
Was eine Inhaltsangabe. Gut, es ist ein Pressetext, der soll den Film auch verkaufen. Ich finde es schon mal, das sind zwei Dinge. Ah, ich finde es sehr interessant, dass keine einzige Figur aus dem Film namentlich genannt wird. Ich weiß.
Auf jeden Fall.
Also gut, bis auf der Samurai.
Ich weiß eben keinen Namen.
Ansonsten wird ja keine der Hauptprotagonistinnen irgendwie genannt. Ich weiß auch genau warum, weil es in diesem Film einfach super viele davon gibt. Und man die Inhaltsangabe von diesem Film zu schreiben, wäre halt wirklich schon ein Roman eigentlich.
Die haben schon irgendwie Namen, aber irgendwie vergisst man die auch alle wieder.
Ja.
Das ist schon echt krass.
Und B, es ist halt die komplette Antithese zu Tödlicher Hass, der einfach ein super enger, stringenter Film ist mit einer super knappen Inhaltsangabe. Und hier ist halt einfach alles super ausladend. Man kriegt von dieser Inhaltsangabe auch schon das Gefühl, hier geht es um sehr viele Dinge gleichzeitig. Er wird sehr viel thematisiert. Und es ist super weitläufig im Vergleich eben.
Ja, ich habe mal noch mal kurz eine Frage so als Einstieg nochmal, Moritz.
Yes.
Bevor wir jetzt nochmal über dieses Ausladen sprechen, was du gerade schon erwähnt hast, hast du denn von dem Regisseur Stefano Sollima noch einen anderen Film geguckt? Weil ich hatte Sicario 2 damals im Kino gesehen und der erste Film war einer meiner absoluten Lieblingsfilme aus dem Jahr. Mm. Und hat mich auch zum Villeneuve-Fan bekehrt. Oder werden lassen, nicht mal bekehrt, werden lassen. Was hast du denn für Erinnerungen an den zweiten Teil? Hast du den gesehen?
Nee, tatsächlich nicht. Ich hätte von Stefano Sollima auch noch nie zuvor einen Film gesehen. Ich wusste, wer das ist. Ich fand es auch interessant, dass man sich halt so einen italienischen Filmemacher rangeholt hat, um dann die Fortsetzung zu Sicario zu drehen. Den ersten Film habe ich gesehen und fand den auch gut. Den zweiten habe ich bis heute nicht gesehen, weil der auch so ein bisschen zwiespältig eben aufgenommen worden ist.
Ja. Ich kann, also ich kann direkt so also überleitend sagen, als ich jetzt den Suburra jetzt geguckt hatte, dachte ich die ganze Zeit, ah, es erinnert mich sehr, das, was ich bei Sicario 2 dachte, poppt jetzt nämlich auch wieder auf, dass es halt irgendwie zerfaserter ist. Und jetzt kommen wir zum Kernding. Es sind schicke Bilder oft, aber es erreicht nicht so eine richtige Tiefe. Und es ist spannend, also das Drehbuch stammt ja auch von Taylor Sheridan beim zweiten Teil, also es war auch auf jeden Fall auch eine Drehbuchentscheidung jetzt, alles mehr zu zerfransen irgendwie. Aber halt auch, ich fand sowieso komisch, dass man aus Sicario jetzt ein Franchise machen wollte. Aber Sicario 1 halte ich auch für einen Film, der sich auch mit Themen wirklich auf eine ganz spannende, tiefschürfende Ebene beschäftigt. Also ich habe den Film geguckt, dachte, es ist auf jeden Fall ein guter Actionfilm. Aber diese Frage nach Moral und dieser Grauzone, die dort einfach entsteht und es gibt kein klares Schwarz und Weiß, das fand ich beim ersten Karo voll gut dargestellt und beim zweiten verlor es mich ein bisschen. Ich dachte, ja, ich habe dort nicht so schöne Gedankengänge, sondern ich finde, der hat ist toll fotografiert, hat schöne Bilder und das ist es. Und tatsächlich bei dem Suburra ging es mir auch so und Suburra hatte ich es noch krasser, weil das sieht ja alles super schick aus und dann hast du ja diese auch dieses fängt ja an mit so Aufnahmen aus dem Vatikan. Es wirkt alles mega bedeutend. Und irgendwann kippte aber mit dieser Schalter um und ich dachte, halt. Das ist irgendwie, macht das auf mega bedeutend. Aber es ist am Ende doch eigentlich ein ziemlicher klassischer Genrefilm, der mit Affekten spielt. Und das ist es eigentlich. Oder Moritz, was sagst du dazu? Weil auch. Das klingt jetzt alles so hochtrabend, so ja, es gibt einen Würdenträger des Vatikans, es geht um Abgeordnete, es geht um das schreit ja förmlich nach Sozialkritik, wo wir ja eigentlich wieder beim Ursprung des Genres sind. Aber für mich war dann doch eigentlich nur in Anführungszeichen, es war halt nur ein gut gemachter Genrefilm, der doch leider seine Längen hat mit 2 Stunden und ein paar Zerdrückten.
Ja, also als Subura vorbei war mein erster Gedanke, oh Gott, das ist wirklich ein sehr undankbarer Film, ohne im Podcast darüber zu reden, weil er einfach so unglaublich viele Handlungsstränge hat und es ist einfach uns nicht, würde es nicht möglich sein, all diese Handlungsstränge jetzt irgendwie detailliert auseinanderzuklamüsern und darüber jetzt tiefgehend zu reden. Andererseits ging es mir auch genau wie dir, mir ist der Schalter umgefallen so, nee, wir müssen da auch überhaupt nicht groß über den Inhalt von diesem Film einfach reden, weil der ist auch so ein Stück weit egal. Es ist ähnlich wie bei Tödlicher Hass, nur es ist eben viel ausschweifender. Und das ist vielleicht auch genauso diese Weiterentwicklung vom Genre, über die ich vorhin so ein bisschen geredet habe. Der Punkt ist, warum ich diese Eurocrime-Streifen wohl so mag, ist, die sind ziemlich geradlinig. Das gilt nicht nur bei Tödlicher Hass. Das gilt auch für viele andere Vertreter dieses Genres. Da geht es meistens immer nur, du hast einen Start und einen Endpunkt und der Weg ist ziemlich klar über den ganzen Film über. Auch die früheren Polizeifilme und so weiter, die auch mehr so auf sozialkritische Themen und so weiter aufmerksam machen wollten und auch wirklich interessante Sachen so zu sagen, die sind alle super geradlinig. Da gibt es immer eine klare Hauptfigur, das ist auch so ein Motiv, was quasi aus dem Italo-Western rübergeholt worden ist, dass der Film dich wirklich die ganze Zeit an der Hauptfigur eben festklammert und von der nach vorne wirklich klar strukturiert durchgetragen wird. In Suburra jetzt ist es so, ich könnte nicht mal zusammenzählen, wie viele Hauptfiguren es in diesem Film gibt.
Ja.
Es ist, fand auch vor allem die erste Stunde des Films, es fällt es einem super schwer reinzukommen, denn ich habe mich halt wirklich zeitweise gefühlt, als ob ich irgendwie die erste oder zweite Folge von irgendeiner Serie gucken würde. Es werden super viele Figuren eingeführt, der Film erklärt aber noch nicht so richtig, wie die jetzt zusammenhängen. Es wird einfach alles nur so angedeutet und so, ja, irgendwie sind das alles verwoben. Und dann gibt es irgendwie so Momente, wo sich dann verschiedene Handlungsstränge eben, die sich alle um diesen Bau von dieser Baugenehmigung von diesem Casino-Distrikt und so weiter drehen, dass da Politiker mit drin hängen und die Mafia und Holst der Kuckuck, wer noch alles. Man kommt da auch irgendwie überhaupt nicht mit, man kann sich da nicht irgendwie emotional jetzt an eine Figur quasi binden. Und der Film wirkt super unstrukturiert einfach in seinem Aufbau. Ich finde, es wird gegen Ende hin besser, weil auch einfach mal ein paar von den Figuren dann sterben und aus dem Film aussteigen.
Und du kennst sie denn so ein bisschen und die
Genau, und
Zusammenhänge?
gegen Ende wird das besser. Das hat mir den Film auch so ein Stück weit gerettet, weil ich die erste Stunde echt sehr genervt war, auch davon, wenn ich ehrlich bin. Und dachte, ja gut, das ist jetzt, das wird halt einfach, wie du schon gut gesagt hast, wird einfach auch suggeriert, das ist hier alles super komplex, weil da laufen bedeutungsschwangere Kirchenleute rum und die hängen da auch mit drin und dann geht es irgendwie um die Politik. Aber letztendlich ist es ein sehr straighter, affektgetriebener Genrefilm und man kann eigentlich, und das sollten wir auf jeden Fall auch tun, die Handlung ignorieren.
Ja, es sind so, du hast jetzt ganz viel gesagt, wozu ich auch mal was noch mal sagen möchte. Ich finde dieser Seelenvergleich ist total gut, weil wir haben ja beide auch im Vorfeld besprochen, dass Stefano Sollima, er hat ja die Serie, die Netflix danach produziert hat, die auf Suburra basiert, die spielt aber vor den Geschehnissen des Films, hat er ja gemacht, also wieder eine Serie. Und davor hatte er auch noch die Serie hier Romanzo Criminale gedreht. Und auch auch bei Gomorra der Serie. Also nicht beim Kinofilm, sondern bei der Serie, meine ich.
Genau, Stefano Sollima hat zuvor
Ja.
Serien gemacht und das merkt man Subura halt auch
Das merkt man
voll
so
an.
krass. Und ich kann es auch super krass benennen. Das ist auch das, was mich gestört hat, weil ich es super unfilmisch fand. Es ist wirklich, diese Struktur fühlt sich an wie Episoden. Man hat eine Episode mit dem Abgeordneten. Dann kommt eine Montage mit Musik. Von M83, auch spannend, dass es Musik von der Popband ist, was ja auch ein bisschen eine Tradition hat im Italo-Kino, dass das halt poppigere Soundtracks sind. Aber dazu will ich auch gerne mal was sagen. Da kommt da irgendwie so eine Montage, die ist so ein bisschen wie so ein Kleber zwischen diesen einzelnen Episoden und Handlungssträngen. Und ich finde das halt, das fühlte sich für mich super ungalant irgendwie an. Es fühlte sich wirklich an wie, weswegen ich Serien oft nicht mag, weil die dann Handlung haben und sagen, jetzt machen wir noch mal kurz eine coole Montage und das ist es dann irgendwie. Also deshalb tue ich mich immer schwer mit Serien und daran fühle ich mich hier auch erinnert. Und diese Musik von M83 macht es noch spannender. Also was heißt noch spannender? Das Ding ist halt, es kommt denn so Popmusik vor auf den Partys, auch ihr Hit und dieses
Sehr schön wiedergegeben.
das kennt ihr
Absolut
alle.
niemand wird wissen, welchen Song du meinst, aber.
Ich weiß auch, es ist der Hit von denen. Ich glaube, Midnight City heißt
Ja, das
der.
kann gut sein.
So, auf jeden Fall. Schreibt es in die
Der
Kommentare.
läuft auch die ganze Zeit in dem Film.
Der läuft viel, ja, und dann läuft auch ein anderer Hit von denen und so. Und mein Problem ist aber, dass ich am Anfang dachte, weil dann gibt es so Synthesizer-Flächen und dann denkt so, ja, das wirkt jetzt fast wie so eine Karikatur von wie halt die nicht ganz so elegante Variante von Kirchenorgeln, also wie so eine Pop-Variante, also ein bisschen die durchgetrashte Version von kirchlicher Musik, was wir auch ein bisschen ja bei Boxing Helena hatten,
Ja, stimmt. Das ist auch wieder ein
bei der
Verweis.
Erotikszene. Und ich dachte, okay, das macht vielleicht so eine Doppelbödigkeit auf. Und irgendwann habe ich gecheckt, nein, die meinen das todesernst. Also denken halt wirklich, die machen das wirklich, weil die sagen, jetzt kommt hier die bedeutungsschweren Soundflächen. Und da hat der Film mich so ein bisschen verloren, weil ich dann dachte, okay, die meinen das echt todesernst. Und dann auch so cheesy Pop-Songs in traurigen Sequenzen spielen, ist dann für mich auch eher, es hat so eine Kitschigkeit und ohne halt. Kitsch kann ja auch oft doppelbödig sein. Das ist ja klassische Melodrama. Die Douglas Sirk-Melodramen haben ja oft durch diese Überkandideltheit auch so eine krasse Doppelbödigkeit. Und das habe ich bei dem Film halt gar nicht. Und war dann schon ein bisschen enttäuscht, tatsächlich. Dass der Film, der nimmt sich. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch, was ich so festmachen kann. Tödlicher Hass weiß in jeder Sekunde, was wir hier machen. Was das ist die Art von Film und das ziehen wir durch. Und Subura denkt irgendwie, er sei mehr, als er dann doch wirklich ist. Ist jetzt meine Wahrnehmung. Es klingt jetzt so grausam, aber das war halt einfach für mich so. Auch diese Figuren täuschen mir irgendwie vor, die sind vielleicht irgendwie Dieb, aber eigentlich sind das klassische Schablonenfiguren, wie man sie im Genrefilm halt kennt. Aber sie haben weder eine ironische Doppelbödigkeit, noch funktionieren sie irgendwie als Agenten der Handlung irgendwie.
Ja.
Und eigentlich waren sie mir nur egal die ganze Zeit. Die können da sterben und hier mit Drogen und sich gegenseitig verraten. Ja, die haben mich ein bisschen verloren.
Ja, der Film ist einfach in allen Belangen super überkandidelt. Erstmal grundsätzlich diese Musik, also die Pops, Elektropop-Songs, die eingespielt werden, das finde ich sogar noch irgendwie okay. Aber der Film hat auch so einen super bedeutungsschwangeren, brummenden Elektro-Score, der einfach super drüber wirkt in jeder Szene. Das ist wirklich schon fast unfreiwillig komisch gewesen, weil sie wirklich, egal was passiert, läuft dieses elektronische, sphärische Brummen irgendwie drüber. Das hat alles wirklich ins Lächerliche gezogen für mich auch.
Genau, und das war so mal, genau das ist es. So, am Anfang dachte ich noch so, okay, das könnte spannend werden. Und wo man checkt, nee, ich meine, das todesernst, wirkt es halt echt ein bisschen lächerlich.
Ja, der Film nimmt sich auch selber viel zu ernst. Ich hätte auch noch so ein bisschen über den Film im Nachhinein nachgedacht. Und ich versuche jetzt doch noch mal ein bisschen die Handlungsstränge auseinander zu klamüsern. Weil ich mir überlegt hätte, ich glaube, wenn man einen Film nur aus einem dieser Handlungsstränge gemacht hätte, wäre das sehr viel besser geworden. Du hast halt eben diesen Abgeordneten, der dieses Gesetz durchbringen soll, dass eben dieses Casino und so weiter alles gebaut werden kann. Der ist dann aber irgendwie in so einer Sexparty involviert, wo eine Minderjährige stirbt an Drogen.
Das ist ja keine Party, also er lässt ja sich eine organisieren und setzt sie unter Drogen und sie stirbt.
Ja, also seine private Sexparty eben mit zwei Frauen eben. Und die eine ist eben minderjährig und stirbt dann an einer Überdosis. Jetzt nicht absichtlich, aber durch einen Unfall eben. Und das ist halt irgendwie so ein Handlungsstrang, dass er sich da halt so ein bisschen rauswinden muss, weil er dann auch eben von der Mafia erpresst werden kann und so weiter und so fort. Und das wäre eigentlich auch ein ganz cooler Film geworden, glaube ich, wenn es halt darum geht, dass er jetzt irgendwie, keine Ahnung, mit der anderen Frau zusammenarbeiten müsste, um irgendwie die Leiche verschwinden zu lassen. Ich bin jetzt wieder im Modus, da kommt, glaube ich, jede Folge, Moritz baut sich Filme zusammen, die es nicht gibt. Oder Moritz baut sich Filme.
Die Moritz gerne
ja,
sehen.
Genau. Will, ja. Und da gibt es auch diesen anderen Handlungsstrang von diesem Typ, der da Partys organisiert, wo er irgendwie immer reiche Leute und so weiter und
Das sind richtig Partys.
Das
bei drei Leuten auf dem Hotelzimmer weiß ich nicht, ob das schon eine Party ist, Moritz.
Das ist ein weit dehnbarer Begriff, sag ich einfach mal. Genau. Und dann kriegt der ja auch Ärger mit einer anderen Mafia und die nehmen dann sein Haus weg und dann muss er für die arbeiten, um sein Haus jetzt zu bekommen.
Ja, und sein Vater ist da auch, der bringt sich dann um, weil er Schulden hat bei dem.
Genau, deswegen, das wäre auch irgendwie ein interessanter Film geworden. Und das geht, ich könnte jetzt noch ein paar weitere Handlungsstränge aufziehen, wo ich immer denke, so ja, das hätte ein interessanter Film werden können, aber dann hätte man halt auch nicht so viele Figuren haben müssen, die irgendwie letztendlich einem alle egal sind, weil sie eben einem nicht nahe gehen. Und es ist insgesamt sehr frustrierendes Erlebnis für mich, ehrlich gesagt, gewesen, diesen Film zu gucken. Er ist jetzt nicht.
Aber Moritz, ich hoffe mal, nachdem du Jennifer Lynch schon so frustrierend fandest, hoffe ich mal, dass jetzt in Zukunft wieder mehr Filme kommen, die dir gefallen.
Ja, wie gesagt, ich hatte ja
Subura, Jennifer Lynch, oh.
Ich weiß nicht, ob was willst du, ich würde langsam schon so ein bisschen, noch ein bisschen allgemein über beide Filme und über das ganze Thema des heutigen Podcasts reden wollen.
Du willst zusammenführen, ja.
Also du willst
also ich
jetzt,
würde gerne noch
ja,
mal
dann leg los.
Eine Sache erwähnen, was ich noch mal ganz kurz sagen wollte, ich möchte auf jeden Fall nicht mehr Szenen sehen, wo irgendwie jemand Drogen nimmt und dann kommt da so komische Beleuchtung und Weichzeichner und Popklänge und oh. Das ist so, ich möchte nicht mehr diese Hochglanz-Drogennehm-Szenen sehen. Das kann ich nicht mehr sehen. Es geht nicht. Es geht nicht mehr.
Nee, es geht auch echt nicht mehr.
Der Film hatte so, dennoch diese ganze Hochglanz-Optik. Ich weiß auch nicht, was die Leute sich dann dabei denken, was da die Idee da ist, ob die denken, ich bilde jetzt hier den Rausch ab. Dann denke ich mir auch, ja, da müsst ihr das auch ein bisschen mehr abheben vom restlichen Design des Films. Und du weißt, was ich meine.
Ja.
Du meinst diese Szene mit den Crack-Pfeife und dann spritzt der an sich Heroin und oh, du hast, glaube ich, die Christiane F-Serie ein bisschen geguckt.
Ich habe die ersten drei Folgen von der Neuverfilmung von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo gesehen, tatsächlich.
Genau.
Die machen das da ziemlich ähnlich.
Genau, und das war auch, wo ich dachte, als du mir davon erzählt hast, so, oh nee, das möchte ich jetzt nicht schon wieder sehen. Ich kann das nicht mehr.
Dann guck dir die Serie nicht an, die ist auch wirklich nicht empfehlenswert.
Es ist ja nicht mal moralisch, also es ist ja nicht mal, dass ich sage, so Gott, das verharmlost Drogen zu sehr. Sondern es ist einfach, ich finde das irgendwie ermüdend, nicht ästhetisch spannend mehr und möchte das nicht mehr sehen, Moritz.
Ja, es ist einfach sehr unoriginell, das Ding ist.
Und es ist auch, und das muss ich auch mal sagen, das habe ich auch nicht gecheckt, so diese ganze Szene dort, wie dieser fungierte Dreier da auf dem Hotelzimmer inszeniert ist. Das soll ja schon so sein, dass man sagt, oh, guck mal hier, der Abgeordnete, der ist schon eine Sau, ne? Aber so wie es inszeniert ist, denkt man, ja,
Da
cool.
läuft auch die ganze Zeit wieder
So.
dieser nervige, überpräsente
Ja.
elektronische Sound drüber. Das.
Der läuft irgendwie, ja, da läuft coole Mucke, man sieht irgendwie Leute, die ein Schuss sind, außer er jetzt, und weiß ich auch nicht. Irgendwie schöne Körper zu schöner Musik, und dann wollte er mir erklären, das alles ganz böse.
Ja.
Ja, keine Ahnung, das jetzt nochmal erwähnt, das fand ich irgendwie. Und auch als die Freundin des einen kleinen Gangsters, nenne ich immer, sich Heroin spritzt, und dann gibt es da auch wieder diesen Pop-Soundtrack, das weiß ich auch nicht, was das sollte.
Ja, es ist wirklich sehr unoriginell zu sagen, jemand nimmt Drogen, lass einfach irgendwie Musik drüber legen und dann lassen wir das Bild langsamer laufen oder irgendwie so. Man kann
Ja.
das auch irgendwie mal origineller darstellen.
Ja, ich weiß auch nicht, da irgendwie.
Ist jetzt aber.
Es gibt irgendeinen Film von François Ozon über Heroinsucht, da fand ich das schöner. Kleiner Querverweis. So, Moritz, wir wollen abschließend reden. Ich glaube, wir haben beide jetzt gesagt, zu Bura fanden wir nicht so gut.
Ja.
Haben erwähnt, was uns nicht gefiel. Aber jetzt soll es ja eigentlich darum gehen, Eurocrime. Und das Thema unseres Podcasts ist ja auch, wie hat sich das entwickelt? Was sehen wir in der Jetztzeit? Ist ja auch die Frage, Moritz. Wo würdest du sagen, gibt es denn Eurocrime-Filme ganz tagesaktuell? Also, jetzt sagen wir Suburas von 2015, aber gab es in den letzten 2 bis 3 Jahren Filme, die so ähnlich
Gibt
sind?
es auf jeden Fall. Ich habe sie nur alle nicht geguckt. Es gibt auch irgend so eine Netflix-Produktion aus Italien gekommen, die auch wieder sehr in diese Kerbe schlägt. Und es gibt ja schon so einen Run auf diese italienischen Mafia-Serien eben. Die müsste man sich wahrscheinlich alle mal angucken. Aber ja.
Nach Subura haben wir da irgendwie nicht so
Meine
Lust drauf,
Motivation ist
ne?
jetzt irgendwie echt so ein bisschen geschwunden, weil ich halt wirklich schon gedacht habe, das wird ja bestimmt eine cool, wenn da auch irgendwie so genreähnliche Typen aufgegriffen und weiterentwickelt und es auch einfach mal in die Jetztzeit versetzt wird, dass man einfach mal guckt, was ist denn daraus geworden, wie haben sich denn da so viele Dinge geändert. Wie gesagt, wenn ich an das Syndikat, den Film habe ich heute schon relativ oft erwähnt, zurückdenke, das ist echt ein starker Film, der auch heute noch sehr zeitaktuell wirkt, eben weil es da gerade um Korruption in der Polizei geht und irgendwelche rechte Bewegungen innerhalb der Polizei und so weiter, den kannst du auch heute echt noch super zeitaktuell gucken. Ich ärgere mich gerade, dass wir nicht lieber den geguckt haben seit Subura. Subura hingegen, das ist halt einfach nichts. Das sind einfach nur Mafia- und Gangster-Klischees, werden da abzelebriert. Da hat sich wirklich nichts weiterentwickelt. Im Gegenteil, ich finde eher, es ist sogar fast ein Rückschritt, wenn ich jetzt mal ganz hart sein darf.
Darfst du?
Weil ich da auch einfach keine filmhistorische Relevanz drin erkenne und da überhaupt keine kulturelle Bedeutung. Es hat einfach, Stefano Sollima hat dann auch irgendwie ein paar Nicolas Winding-Refn-Filme geguckt und gemeint, ja, wir nehmen jetzt das und dann nehmen wir so ein bisschen Mafia-Klischees und machen das und das haben wir 1000 Figuren und da ist einfach nichts Gescheites bei rumgekommen.
Ja, ich finde total spannend, als jemand, der da nicht so drin ist wie du. Dass zum Beispiel die Berlusconi-Ära, da gab es anscheinend ja solche Filme gar nicht, da hätte man ja, vielleicht konnten die es auch nicht machen. Da ist halt sowas total spannend, so sozialkritische Filme. Und so wie du es schilderst, waren diese Filme ja auch am Anfang krasse Seismografen für gesellschaftliche Veränderungen in Italien. Und ich glaube, das hätte man sich jetzt vielleicht von diesen aktuellen Filmen auch gewünscht. Von dem Film wie halt Subura. Und weil man das nicht bekommen hat, ja, hat man das Gefühl. Es ist, okay, jetzt pass mal auf, Moritz. Jetzt machen wir mal ganz großen Bogen auf.
Ja.
Man könnte jetzt sagen, an diesem Beispiel sieht man irgendwie, wir in unserer Zeit der Postmoderne, oder wie man es nennt, haben halt, es ist halt oft ja, dass man sagt, Dinge werden ästhetisch zitiert oder irgendwie wird dort sich etwas angenommen, aber man übernimmt ganz selten den Kern des Ganzen. Und dafür ist sowas wie Subura auch ein Beispiel, dass man sagt, ja, das waren irgendwie so coole Italo-Filme mit harten Kerlen und Geballer. Und das machen wir jetzt auch, aber halt diese Basis, die dort drin steckte, die hat man so ein bisschen rausgelassen. Und das sieht man ja in vielen anderen Dingen auch immer wieder, dass irgendwie es gibt Revivals, aber man hat das Gefühl, die Revivals sind halt vor allem wie Moden, die wieder aufkommen.
Es ist halt einfach auch nicht konsequent durchgezogen einfach.
Ja, vielleicht auch das.
Gerade diese Geradlinigkeit, haha, lustiger Satz, hat halt eben dieses Genre auch wirklich geprägt und ausgemacht. Und das jetzt rauszunehmen, weil man halt irgendwie meint, oh nee, wir haben ja auch ein komplexes Konstrukt, das jetzt auch wirklich jedem gefallen soll und das ein super deeper, wichtiger Film ist, aber dann im Endeffekt hat man auch nichts dazu zu sagen und bleibt mit allen Themen, die angesprochen werden, nur super an der Oberfläche. Das ist halt nichts. Das wird in keinem Genre und mit keinem Film funktionieren.
Ich meine, es ist ja auch eine Buchverfilmung gewesen, Subura.
Vielleicht ist das Buch sehr viel besser. Vielleicht funktioniert das alles als Buch besser. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich sage sogar, das hätte als Serie auch besser funktioniert. Weil du hast echt das Gefühl, du guckst dir eine Staffel von einer Serie an, die aber auf 2:15 gepresst wurde.
Die Subura-Serie ist vielleicht dann auch viel besser zu gucken als jetzt dieser Film. Was denke ich aber, das finde ich dann auch irgendwie skurril, weil ich glaube nicht, dass es diesen visuellen Einfallsreichtum, selbst wenn die Serie narrativ besser ist, weiß nicht, ob sie auch diesen visuellen Einfallsreichtum hat, die man ja an diesen original italienischen Filmen so toll findet.
Ja.
Wie halt, was wir aber natürlich hast erwähnt haben, da gibt es wirklich schöne Shots. Und auch bei Fulci's Syndikat, was ich kenne, ist das auch, gibt's auch wieder verrückte Szenen, die er sich da ausgedacht
hat. Kurzer Disclaimer, Fulci's Syndikat ist das Syndikat des Grauens. Der Film, von dem ich die ganze Zeit rede, heißt nur das Syndikat. Also nicht, dass da eine Verwechslung entsteht.
Das ist da eine Verwechslung, genau. Ja, Moritz, ja, dann...
Ich bin wieder frustriert, wir haben es wieder geschafft.
Du bist echt, es ist echt so, wieder, Moritz ist wieder frustriert, weil wir gesehen haben, diese Neubelebung...
Nee,
das ist nicht so gut gelungen.
Habe ich mir auch, glaube ich, so ein bisschen herbei fantasiert. Da ist bei mir auch einfach, glaube ich, die Freude an diesem Kino, Art von Kino bei mir durchgegangen. Und ich habe mir das auch, glaube ich, so ein bisschen versucht herbei zu fantasieren. Aber jetzt die Ernüchterung, nö. Eher nicht so.
Gut, dann, Moritz, ich hoffe mal, wir kriegen irgendwann noch mal eine Folge hin, wo wir beide, ich bin auch ein bisschen ernüchtert jetzt, wo wir beide mal richtig frohlockend rausgehen. Ich glaube, bei Body Horror hatten wir beide unseren Spaß, da waren wir guter Dinge.
Body Horror waren wir beide sehr guter Dinge am Ende.
Gott, ich hoffe mal wirklich, weil unser Podcast handelt ja davon, dass wir die Jetztzeit analysieren und wir klingen jetzt echt manchmal echt wie so krasse Kulturkritiker, die sagen, ja, die Filme früher, das war alles irgendwie viel cooler und toller. Schlimm ist das.
Naja.
Wir wollen hier nicht wie die zwei von der Muppets Show hinten in der Reihe wirken. Wir müssen mal überlegen, was wir uns als nächstes angucken.
Ja, wir werden auf jeden Fall bald wieder ein spannendes neues Thema finden. Und dann sehen wir uns wieder auf dem Present Screen.
Auf dem Present Screen. Auf Wiedersehen, liebe HörerInnen.
Auf Wiedergehört.